Wie wurde Ostern in Ihrer Kindheit in Ihrer Familie gefeiert?
Naja, da erinnere ich mich zunächst an die Erlebnisse. Das hat natürlich mit der Osternacht zu tun. Als Kleinkinder durften wir schon mit, tief in die Nacht hinein. Als ich dann älter wurde, wurde ich Ministrant und durfte dann auch draußen beim Osterfeuer sein. Nicht, das wurde vor der Kirche angezündet. Dann ging es natürlich darum, das Osterlicht auch mit nach Hause zu nehmen, in einer Laterne. Wir sind immer gelaufen. Das waren so die Erlebnisse, die mich sicherlich geprägt haben. Und andererseits, oftmals ist ja an Ostern schon das Wetter schön. Ich erinnere mich, dass ich einmal Rollschuhe bekommen habe zu Ostern und die dann auf der Terrasse ausprobiert habe. Ich glaube, mit Ostern verbinde ich immer ausgesprochen positive Erlebnisse.
Und gab es Ostereier, sowas Heidnisches?
Natürlich gab es Ostereier und die waren im Garten versteckt und die durfte man suchen. Und ich werde nie vergessen, wie wir einmal im Sommer beim Rasenmähen noch ein Osterei fanden. Also Sie sehen, die waren so gut versteckt, dass wir sie zeitweilig sogar nicht alle gefunden haben.
Es gab früher ja Ostergeschichten, zum Beispiel die Hasenheide, die Hasenschule, da ging es streng zu. Das waren Bilderbücher, die Ruhe ausstrahlten, die eine pädagogische Absicht hatten. Wie feiert der Herder Verlag in seinem Programm Ostern? Was kann man über Ostern bei Ihnen lernen? Ich habe nachgeguckt, da gibt es zum Beispiel ein Theater, Kamishibai. Was ist das?
Kamishibai ist ein Fachbegriff in der pädagogischen Literatur, kommt aus dem Japanischen. Das sind im Grunde Bücher, die aber als Vorzeigekarten produziert werden, sodass insbesondere die Erzieherin im Kindergarten die Kinder um sich herum in einem Stuhlkreis sitzen lassen kann, ihnen die Bilder zeigt und auf der Rückseite dann Stichworte hat, um die Geschichte zu erzählen. Das erlaubt der Erzieherin, und überhaupt, wenn man Kindern erzählt, es etwas lebendiger vorzutragen als im Buch, denn man zeigt die Karte, man kann sie auch herumgeben und das Ganze bekommt etwas interaktiveren Charakter dadurch.
Ist das auch so ein Versuch, Ruhe wieder reinzubringen? Weil wir haben ja heute die Ballermann-Spiele, selbst zu Ostern. Es ist alles sehr unruhig geworden. Es muss Event sein.
Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Schon der heilige Benedikt hat die Stabilitas Loci erkannt, also den Wunsch, einfach mal an einem Ort zu bleiben. Und wir stellen schon fest, dass gerade in der Pädagogik und das Programm des Verlages Herder richtet sich ja auch sehr stark in den Bereich Elementarpädagogik, Kindertagesstätte, Kindergarten. Dass wir dort im Grunde durch das bewusste Vermitteln von Techniken, wie man Ruhe reinbringt, Gelassenheit, Konzentration, dass das wichtige Bestandteile sind, aber nicht nur zu Ostern.
Das klingt nicht besonders theologisch oder
nein,
katholisch
nicht.
Oder
nein,
evangelisch,
nicht. Nein,
das
überhaupt
klingt
nicht.
Lebensnah.
Nein, das ist Pädagogik. Also als Verlagsprogramm sind wir ja immer gehalten, das klingt jetzt streng, wir wollen diejenigen sein, die am nächsten dran sind an der wissenschaftlichen Erkenntnis. Denn wir verstehen uns als wissenschaftlicher Verlag, dann natürlich auch in der Umsetzung in die sogenannten Fachmärkte hinein, also nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für Profis. Und im Bereich Elementarpädagogik, wo wir auch Marktführer sind, da orientieren wir uns natürlich an den Erkenntnissen der pädagogischen Wissenschaft, der Pädagogik, der Erziehungswissenschaften. Und das hat dann nichts zu tun mit Philosophie oder Theologie oder Psychologie. Das sind Märkte, in denen wir auch sind und idealerweise auch eine marktführende Stellung einnehmen. Sondern dann geht es wirklich darum, pädagogische Erkenntnisse in Büchern und Lernmitteln umzusetzen.
Und was sind das für Bücher? Schildern Sie mal einige. Was kann ich jetzt beim Herder Verlag erwarten?
Sie dürfen bei uns erwarten, dass unsere Pädagogik sich sehr stark orientiert an der Erziehung vom Kinde her. Die prominenteste Stimme ist Maria Montessori. Deren Gesamtausgabe verlegen wir auch. Das sind viele Bände. Ein Projekt von über 10 Jahren. Und diese Erkenntnisse, die verarbeiten wir dann in die pädagogischen Bücher. Mit den Autoren versteht sich. Und die Erziehung vom Kinde her, gerade bei Montessori, sagt, die Fähigkeit zu lernen ist dem Menschen zutiefst zu eigen. Der Mensch kann lernen. Er kann von selbst lernen. Das heißt, der gute Pädagoge hilft dem Mensch, in dem Fall dem Kind, hilft dem Mensch, es selbst zu lernen. Und deswegen immer der Satz bei Montessori, hilf mir, es selbst zu tun. Und das ist für mich ein entscheidender Satz, der aus 3 Gründen wichtig ist. Erstens mal, er bewahrt davor, dass man Erziehungskonzepte über Kinder stülpt und möglicherweise politische Korrektheiten, gesellschaftliche Willkür oder anderes jetzt in Erziehung packt und Kindern zumutet. Das Zweite, und das ist der entscheidende Teil, man achtet auf das, was das Kind lernen will und lernen kann und verstärkt dieses. Das hat mit Erfolgserlebnissen zu tun. Und zum Dritten, es ist natürlich auch eine Einstellung gegenüber Menschen überhaupt. Denn es gibt ja nicht nur das Verhältnis Erwachsene und Kinder im Lernverhältnis, es gibt ja auch noch Erwachsene und Erwachsene. Und wenn Sie mal ein ganz weites Feld aufmachen, die große Kritik an der westlichen Entwicklungshilfe zum Beispiel ist sehr häufig, dass Dinge übergestülpt werden, anstatt dass man hingeht und sagt, was können Menschen vor Ort und wie können wir sie darin unterstützen, das zu tun, was sie selbst können. Also insofern glaube ich, dass sich hier auch ein Kreis schließt und das ist ja auch völlig normal. Kinder sind in erster Linie Menschen und der Umgang mit Menschen prägt dann auch den Umgang mit Kindern.
Nun hören wir immer noch aus Handwerkskreisen vor allem, aber auch aus der Industrie, die Kinder können nicht richtig rechnen, die können nicht richtig schreiben. Wenn Sie einen Probanden haben, den Sie vielleicht einstellen wollen, auf was achten Sie? Was soll der mitbringen?
Ja, da dürfen Sie ganz entspannt sein. Ich glaube, Sokrates war es, der schon festgestellt hat, dass die Jugend von heute weder rechnen noch schreiben kann, auch sich nicht gut benehmen kann und. Das ist doch klar. Nehmen Sie mich, ich bin jetzt gerade 50 Jahre alt geworden, schaue auf das Leben zurück, habe in den letzten 40 Jahren oder 30 Jahren, seit ich aufgehört habe, Jugendlicher zu sein, einiges dazugelernt. Und woher sollen Jugendliche von heute das können? Ergo muss ich ja zu dem Schluss kommen, die können nichts. Aber das ist ja falsch. Oder andersrum gesprochen, das ist biografisch richtig und vermutlich alle anderen Leute, die älter sind, werden das Gleiche sagen.
Auch aus dem Fußball kennen wir eine große Diskussion, zum Beispiel hier in Freiburg. Der Sportclub würde niemanden einstellen, der nicht sozialverträglich ist, der nicht kommuniziert, der nicht gerne schnell auch andere Sprachen spricht, um mit den anderen Spielern klarzukommen. Aber was macht so ein Team wie der Herder Verlag?
Also für uns sind dreierlei Dinge wichtig. Erstens mal, wir wollen starke und freie Menschen um uns herum haben. Stark ist eine Frage des Selbstverständnisses. Stärke kann man von seinen Eltern mit auf den Lebensweg bekommen. Man lernt auch von ihnen Angst, wenn man Pech hatte. Und wir glauben, dass jeder Mensch, wenn man ihm die Chance gibt, stark sein kann. Und starke Menschen in einem Unternehmen, das ist wichtig, weil nur so kommt man dazu, dann auch seine Meinung zu sagen, Dinge zu hinterfragen, Dingen auf den Grund zu gehen, all diese Dinge zu machen. Starke Menschen sind auch Menschen, die in der Lage sind, Fehler zu machen. Wer Angst hat, macht keine Fehler, macht lieber gar nichts. Als Unternehmen brauchen Sie aber Menschen, die den Mut haben, Fehler zu machen. Und deswegen ist unser Grundsatz an der Stelle, dass wir sagen, wir wollen Leute haben, die von sich sagen, ich kann es, ich treffe die richtigen Entscheidungen, Komma, und jetzt kommt ein wichtiger Nachsatz, fast immer. Und damit akzeptieren wir auch, dass Leute Fehler machen. Im Gegenteil, wir glauben sogar, dass es dringend notwendig ist. Wir hätten nur gern, dass man dann auch schnell drüber redet. Starke Menschen schaffen das. Insofern, das Erste, worauf ich sehr stark achte, ist der Mensch, den ich vor mir habe, jemand, von dem ich glaube, wenn wir die richtigen Bedingungen schaffen, wird er ein starker Mensch werden. Und das andere ist jemand frei? Frei ist ja kein juristischer Zustand, das ist eine Frage der eigenen Einstellung, des eigenen Seelenbefindens. Also Sie empfinden was, sagen Sie es mir? Oder Sie empfinden was und überlegen Sie, ob Sie das jetzt wohl gerade sagen dürfen. So, Letzteres ist auch nett, aber bei uns hätten wir gerne Ersteres. Und deswegen sage ich stark und frei. Und Menschen, die stark und frei sind, die sind meistens auch frech und fröhlich und dann macht's Arbeiten Spaß.
Lernt man das in der Familie? Erzählen Sie nochmal, wie viele Brüder, wie viele Geschwister hatten Sie? Wie ging es zu Hause zu? Was ist aus denen allen geworden? Weil ich unterstelle jetzt mal, ich weiß es ja auch aus den Büchern, Michael Albus im Gespräch mit Ihrem Vater, Hermann Herder, Ihr Vorgänger im Amt, wenn man so will, dass er gesagt hat, ja, in unserer Familie ging es schon sehr ruhig zu, man wurde gefördert. Und dann hat Albus auch gefragt, ja, und wie sehen das Ihre Kinder? Ihr Vater hat geschildert, dass er seinen Vater wiederum so gut wie nicht gesehen hat. Und trotzdem war er irgendwie in der Familie da. Ich habe Ihren Vater auch noch kennengelernt, er hatte einen, ja, ich würde sagen, Stil aus dem 19. Jahrhundert kommen, sehr vornehm. Er konnte unglaublich schön in Gesprächsrunden bestimmen, wann gehe ich zu dem Nächsten über, ohne dass der Gegenüber verletzt wurde. Also ich habe das mehrere Male genießen können. Sie sind ähnlich, aber offener. Mir kommt es offener vor. Das ganze Haus Herder kommt mir offener vor. War das der Erziehungserfolg Ihres Vaters? War das Ihre Leistung? Ist das Ihr Wunsch, dass dieses Haus Herder, was auch in Freiburg ja eigentlich über Jahrzehnte ja einen großen, wunderbaren Eindruck hinterließ, aber doch sehr unzugänglich war?
Das sind jetzt Ihre Wahrnehmungen aus einer Zeit, als ich natürlich jung war und diese gar nicht so haben konnte. Zum Leben, zur Erziehung gehören natürlich zwei, Vater und Mutter. Wie heißt es bei Goethe? Vom Vater habe ich die Statur und so weiter, vom Mütterchen die frohe Natur, so oder so ähnlich. Ich glaube, Sie fragten mich, wie viele Geschwister ich habe. Ich habe drei Geschwister. Meine älteste Schwester ist Verlegerin in New York, Verlag Crossroad Herder und Herder, hat expandiert nach Montreal, zwei Standorte. Mein Bruder ist Verleger in Barcelona, Editorial Herder, mit den Wachstumsregionen Mexiko und Südamerika. Meine jüngere Schwester hat Sozialpädagogik studiert und einen ganz anderen Weg zunächst gewählt. Wie ging es zu? Ich glaube, das kann man selbst am wenigsten beurteilen, weil es ja völlig normal zuging. Die Frage ist, geht es in allen anderen Haushalten auch so zu? Und daraus ergibt sich dann, ob es normal oder anders ist. Und möglicherweise ist es natürlich anders, weil der Verlegerberuf unseres Vaters bringt natürlich mit sich, so wie das jetzt auch bei mir zu Hause und in meiner Familie ist, dass da einfach ganz viele unterschiedliche Themen ständig eine Rolle spielen. Und als Unternehmer und Letztentscheider in einem Unternehmen kommen ja auch ganz verschiedene Themen auf die Tagesordnung. Wenn bei uns am Verlagshaus am Dach was kaputt ist und es eine bestimmte Größenordnung übersteigt, kommt es auf meinen Schreibtisch. Also beschäftige ich mich mit Dach. Wenn bei uns im Verlagshaus bei der IT irgendwas nicht in Ordnung ist und das übersteigt eine gewisse Größenordnung, muss ich mich damit beschäftigen. Also rede ich über IT. Kommt ein Autor und hat ein spannendes Buch, rede ich über dieses. Kommt ein anderer Autor und schreibt mir, dass dieses so gar nicht geht und er entsetzt ist, dass wir das Buch verlegen, erzähle ich das zu Hause, weil jetzt fängt es gerade an spannend zu werden. Und somit glaube ich schon, dass wir als Kinder allesamt mit einer Themenvielfalt in Berührung kamen. Die ist natürlich absolut unüblich, aber das ist mir erst viel später klar geworden.
Aber da hat Ihr Vater recht. Er wurde gefragt, warum er den Verlag übernehmen musste. Und hat er gesagt, aus einem Müller wird ein Müller. Was soll sonst aus der Mühle werden in einem Gesprächsband? Wann haben Sie gewusst, dass Sie nicht Müller, aber Verleger werden müssen, sollen, wollten?
Ich musste nicht, ich wollte. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit ein Geheimnis der Familientradition, dass bei uns jeder machen kann und lassen kann, was er will. Es ist da nie so, dass ich auch nur einen Tag im Leben Druck verspürt hätte oder die Erwartungshaltung. Ich möge da bitte einsteigen. Und das Gleiche gilt auch für meine Frau und für mich. Für mich war das so, dass ich während des Studiums im Grunde erkannt habe, dass hier enorme Chancen für mich möglich sein könnten. Das war damals eine etwas schwierige Zeit. Das Unternehmen war im wirtschaftlichen Umbruch. Auch an anderer Stelle gab es Veränderungen. Und irgendwann war mir klar, wenn du da einsteigen willst, machst du es entweder jetzt oder die Chancen, dort mitzumachen, würden möglicherweise schwächer werden oder geringer werden. Und so habe ich mein Studium dann in hoher Geschwindigkeit abgeschlossen und bin direkt nach dem Studium zunächst mal als Assistent meines Vaters mit eingestiegen. Er war damals gesundheitlich etwas angeschlagen. Und das bot natürlich Chancen für mich, in Räume hineinzuwachsen, die gerade nicht besetzt waren.
Jetzt müssen wir natürlich auch in diese einmalige Verlagsgeschichte zurückblicken. 1801 begann es in Meersburg. Sie sind jetzt in sechster Generation in der Familie am Ruder in diesem großen Verlag. Erinnern Sie mal an Bartholomä Herder. Das ist die sechste Generation. Ich habe schon gesagt, das ist schon was Einmaliges auch in der deutschen Geschichte. Was haben die Buddenbrooks falsch gemacht und Sie richtig?
Ersteres kann ich nicht beantworten. Und im zweiten Fall muss man sagen, der Verlag hatte natürlich sicherlich auch immer wieder mal enorm viel Glück. 1801, offizielle Gründung des Verlages in Meersburg, wobei die ersten Herderbücher, die gab es schon 1798. Das war in Rottweil am Neckar. Bartholomä Herder war ein Bürgersohn aus Rottweil. Wir reden jetzt über eine Stadt, freie Reichsstadt Rottweil, noch vor der Säkularisation. Also freie Reichsstadt heißt nur dem Kaiser in Wien untertan. Regiert von einem Magistrat. Magistraten waren besetzt vornehmlich von den Zünften. Zünfte wiederum, das war eine Mischung zwischen Arbeitgeberverband und Gewerkschaft. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Und genauso ging es wohl in den Städten auch einher. Das heißt, sehr, sehr viel war geregelt und die Regeln zu durchbrechen war schwierig. Und ganz interessant, wir haben hier heute eine Behörde für Wettbewerb, Kartellamt. Damals war das so, dass Wettbewerb genau verboten werden sollte, weil man davon ausging, dass gesicherte Unternehmungen, also kein Wettbewerb, Wohlstand sichern. Bartholomä Herder wollte Verleger werden, es gab aber schon einen. Damals war die Branche noch eins, der Verleger, der Buchhändler, der Drucker, das war eine Branche in einem. Die Ausdifferenzierung, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Und er beteiligte sich dann an einem Buchhändler und Verleger und das klappte alles nicht. Und deswegen hat er dann Rottweil verlassen und sich beworben auf die Stelle des fürstbischöflichen Hofbuchhändlers in Meersburg. Meersburg war die Residenz der Bischöfe, der Fürstbischöfe von Konstanz. Konstanz damals noch ein großes Fürstbistum, das weit hineinreichte in den ganzen deutschen Sprachraum, rund um den Bodensee nach Norden und auch ein Stück weit nach Süden und Westen. Und dieser Bischof, Karl Theodor von Dalberg, war einer, der im Grunde erkannte, dass wenn in Frankreich die französische Revolution passieren, der unaufhaltsame Napoleons auf der einen Seite, wenn im protestantischen Norden die ganzen Reformen stattfinden, der preußische Staat im Grunde aufsteht, wächst, wenn in Amerika von der Boston Tea Party bis zur Unabhängigkeitserklärung all diese Dinge passieren, dann muss auch hier im beschaulichen Südwesten sich etwas ändern und da änderte sich nichts. Es ging so weiter wie davor. Das besorgte ihn offensichtlich und er wollte gerne volksbildnerisch, das war damals ein moderner Begriff, erfolgsbildnerisch wirken und dafür braucht er einen Verleger. Und auf diese Stelle bewarb sich Bartholomä Herder. Wir haben sein Bewerbungsschreiben übrigens noch. Er schrieb, er wolle auf Fürsprache von mehreren Gelehrten eine Reihe von Schriften veranstalten, die erstens dem Schulmann und Erzieher angenehm und nützlich sei, dem Seelsorger und Pfarrer hilfreich und dienlich sei. Er wolle drittens die Liebe zur Literatur wecken und gute Schriften unter das Volk bringen. So, und damit hat er das begründet, was wir heute noch sind. Verlag für Theologie, für Erziehung und für Lebensfragen.
Ich zitiere ihn auch nochmal, Bartholomä Herder, vermittels des Buchhandels durch das gute Buch ins Leben eingreifen. Ist ja genau die Nahtstelle, die Sie heute noch verfolgen.
Ja, und vor allem.
Aber in der Zeit war das schon revolutionär, was er gemacht hat. Denn es gab andere Stimmen, ich habe das auch in Ihrer Chronik nochmal nachgelesen, Jean-Paul, der Bildung im Grunde genommen für Bildungsbürger gesichert sehen wollte. Mhm. Also der Mann war damals gar nicht so weit zu sagen, jeder sollte Zugang haben zu guter Literatur, zu Büchern, zu Material, was die Predigten stützt. Also war schon sehr revolutionär und er hatte gar nicht unbedingt vor, einen katholischen Verlag zu gründen. Ist das richtig?
Also, was ist ein katholischer Verlag? Ich glaube, das ist ein Begriff, der möglicherweise mehr Verwirrung stiftet als hilfreich ist. Natürlich, wenn ein Hofbuchhändler für einen Fürstbischof unterwegs ist, dann ist das ein katholischer Verlag. Auf der anderen Seite, wenn irgendein Verlag in Deutschland sagt, wir machen Bücher und er ist jetzt in der Bundesrepublik Deutschland unterwegs, ist er deswegen ein demokratischer Verlag? Also Dinge waren natürlich damals eingebettet in ein Gesamtbild und es gab keine Fragen. Dann änderte sich die Zeit. Es ging zwischen uns und der Zeit von damals vieles über dieses Land hinweg an Verständnisprozessen. Weder ist unser Land denkbar ohne die 68er, noch ist unser Land denkbar mehr ohne die Erlebnisse der Stunde Null von 45 und alles, was zwischen 33 und bis dahin passiert ist. Noch ist unser Land denkbar ohne die Gründerzeit und. Das heißt, Dinge, die damals ganz anders klangen wie heute, lösen heute Fragen aus, die es damals nicht gab. Und würden Sie, das ist meine Vermutung, Bartholomä Herder fragen, wolltest du einen katholischen Verlag gründen, würde er sagen, wie meinen Sie das genau?
Dann lassen wir das genau so stehen, gucken aber in die Verlagsgeschichte nochmal hinein. Sie mussten, also Ihr Verlag musste den Kulturkampf überstehen.
Absolut.
Und da galt es ja zu bekennen, auf welcher Seite stehst du hier? Soll eine Autonomie bei den Prüfungen für Priester und so weiter bei der Kirche liegen oder darf das der Staat tun? Da in der Tat ist der Verlag doch eher zur katholischen Seite gewandelt.
Absolut.
Und man darf das nicht unterschätzen, hier ist ja möglicherweise auch ein anderer Impuls dann zu spüren. Man hat das Staatslexikon herausgegeben, das Herder-Lexikon, der große Herder im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert genannt. Das sind ja dann doch auch selbstbewusste katholische Versuche gewesen, die Welt im Sinne des Katholizismus, im Sinne des Christentums zu beeinflussen. Das ist schon eine andere Rolle des Verlags.
Ich glaube, das waren mehr als nur Versuche. Das waren richtige Bestandteile.
Erfolge, natürlich. Sie müssen nur Erfolge haben, klar. Aber schildern Sie von
ja, gerne.
Aus der Zeit.
Zunächst, was ist Kulturkampf? Kulturkampf war, dass das protestantisch geprägte Preußen im politischen Wettbewerb mit dem katholischen Österreich die Sorge hatte, dass katholische Kirche auf der Seite Österreichs im Grenzfall gegen Preußen agieren würde. Insofern gab es einen politischen Anlass zunächst mal, Katholiken und katholischer Kirche zu misstrauen, aus Berliner Sicht. Das ging ja so weit, dass der Jesuitenorden verboten wurde. Das ging so weit, dass der Erzbischof von Kardinal in Köln festgesetzt wurde. Also das ging mit handfesten Maßnahmen einher. So, in dieser Zeit war Verlag Herder hier aus der vorderösterreichischen Tradition im Grunde natürlich kommend, im südbadischen Zuhause, eher auf der Seite, die Preußen gegenüber kritisch gegenüberstanden. Wir hatten damals nicht nur die von Ihnen geschilderten Werke, wir hatten ja auch eine Zeitschrift, die Literarische Umschau. Es gab dann die recht restriktiven Pressegesetze. Jetzt muss man noch hinzufügen, kam ja noch die ganze Geschichte des Vormärz hinzu, also die Frage, wie viel Demokratie ist zulässig, wie viel muss zurückgedreht werden. Hier in Freiburg gibt es Karl von Rotteck als eine der interessanten Gestalten, auch Autor des Verlages Herder. Und wir hatten die Literarische Umschau und da gibt es eine schöne Geschichte, das war der Sitzredakteur. Und die ging in etwa so, schriftliche Unterlagen haben wir logischerweise keine, denn es geht hier um das sich Anlegen mit dem Staat und das macht man idealerweise, ohne dass man Dokumente dafür hinterlässt. Die Literarische Umschau hatte sehr viele kritische Artikel, die nicht durch die Zensur kamen. Sie wurden aber oftmals davor auch nicht angemeldet und waren damit straffällig geworden. Nun musste der entsprechende Redakteur sich bei der Obrigkeit melden und bekam dann entsprechende Strafen, die irgendwie in mehreren Tagen Gefängnis auch geahndet wurden. Und offensichtlich ging der Verlag damals durch die Kneipen Freiburgs und bot Leuten, die ihre Zeche nicht bezahlen konnten, an, dass wenn sie diesen oder jenen Artikel unterschreiben, man a. die Zeche begleicht, b. die Zeche noch auffüllt für die nächsten Besucher und man ihnen zwischen 3 und 10 Tagen warme Unterkunft, allerdings nicht im Verlag, sondern im Café Achteck, würde man heute wohl in Freiburg sagen, also im Gefängnis bieten konnte. Das scheinen genügend Leute auch gemacht zu haben, sodass sich der Begriff des Sitzredakteurs bei uns wohl eingebürgert hat. Und ich finde es auch wiederum interessant, was die Liberalität des badischen Staates damals anging, denn es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass Richter, Staatsanwälte und Polizisten den Unterschied zwischen einem Journalisten und einem Zechbruder nicht erkennen. Dass sie den Weg gleichwohl mitgegangen sein sollen, zeigt, dass das ja doch alles in allem möglicherweise nicht ganz so heiß gegessen wie gekocht wurde.
Wir haben über die ökonomischen Schwierigkeiten gesprochen, die Startschwierigkeiten Ihres Verlages. Es gibt eine besondere Geschichte natürlich im Dritten Reich. Da ist der Herder Verlag unbeschadet herausgekommen, weil er sich eigentlich nicht angepasst hat, aber sehr klug verhalten hat, dass er auch keine Angriffsfläche bot, dass man den Verlag verboten hat. In vielen Phasen war das schwierig. Wie ist das dem Herder Verlag gelungen?
Ich glaube, das waren zwei Aspekte, die eine Rolle spielten. Zum einen war damals das ganze Verlagsprogramm natürlich noch sehr stark katholisch und theologisch ausgeprägt und damit eindeutig auf der Liste derjenigen Publikationen, die unliebsam waren. Und das war ja auch der Grund für meinen Großvater damals, den Verlag Karl Albert zu übernehmen, weil er im Grunde noch ein zweites Standbein aufbauen wollte und musste. Und 1938, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es dann die sogenannte Goebbels-Verordnung, wonach religiöse Verlage auch gar kein allgemeines Programm mehr führen durften. Das war im Grunde das Ziel, die Verlage langsam einzudampfen. Damals ein Schock, für uns heute natürlich ein Glück, denn damit sind lauter Bücher nicht entstanden, die vielleicht entstanden wären, und Titel finden sich nicht im Verlagsarchiv, die sich bei anderen Verlagen sehr wohl finden und für die man sich heute rechtfertigen muss. Das andere war natürlich, dass der Verlag unter Druck stand. Mein Großvater bekam signalisiert auf verschlungenen Wegen, dass es für ihn wohl besser sei, wenn er, auch wenn er das aus gesundheitlichen Gründen nicht gemusst hätte, seine Offizierslaufbahn bei der Wehrmacht fortsetzt, die im Ersten Weltkrieg schon begonnen hatte, weil man als Wehrmachtsoffizier Rückhalt hatte durch die Armee, die man als Zivilist so nicht hatte. Und so verschwand er als Offizier bei der Artillerie. Mein Vater wurde Flakhelfer und der Verlag wurde geführt vom Management und reduzierte sich natürlich. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, wie ein solcher Verlag im Grunde durch die politischen Ereignisse kleiner wird, das Verlagsprogramm wird kleiner, die Männer werden ins Feld gezogen, der Verleger verschwindet, das waren schon dramatische Momente.
Nochmal zurück zu Bartolomeo Herder. Und zu Ihnen, zu Manuel Herder. Ich glaube, sie verbindet ganz viel. Der Gründer und der Neuanfänger. Er zog damals von Konstanz nach Freiburg, er legte den Firmensitz um. Sie gehen nach München, weil sie glauben, die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Und sie haben natürlich eine Großtat vollbracht. Sie sind Käufer, Mitaufkäufer von der Buchkette Thalia. Mit welcher Vision? Welche Zeichen der Zeit haben Sie erkannt? Ich habe in der Badischen Zeitung vom Oktober nochmal nachgelesen. Sie sind überzeugt, das Buch stirbt nicht aus.
Absolut. Das ist, glaube ich, garantiert. Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich auf meine eigenen Vorträge schaue, die ich so vor 10 Jahren gehalten habe, dann begannen die gern mal mit dem Satz, das Buch ist tot, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir es alle gemerkt haben. Das war damals gesagt unter dem Eindruck dessen, was moderne Bildschirmtechnologie kann. Ich meine, heute kann jedes Kind zum iPad greifen und Bilder größer und kleiner machen. Aber für Leute wie, darf ich sagen, Sie und mich, die wir bislang ein Nokia-Handy hatten und wir bekamen dann plötzlich den Bildschirm, den man also durch Manipulation und 2 Fingern vergrößern, verkleinern, in bewegte Bilder bringen konnte und. Das war schon revolutionär. Gar keine Frage. Sie erinnern sich vielleicht noch an der Zeit, an den blöden Witz. Woran erkennt man einen iPhone-Besitzer? Und die Antwort lautet, er sagt es ihnen. Nicht, weil die ganze Gesellschaft war euphorisiert und jeder, der so ein Gerät hatte, konnte eigentlich die nächsten 2 Wochen nicht mehr normal reden, ohne über seine Gerätschaft zu sprechen, weil sie derart faszinierend war. Darüber hinaus sahen wir die Zahlen und die Zahlen waren natürlich auch frappierend. Wenn Sie im ersten Jahr 10 E-Books verkaufen und im nächsten Jahr 100, dann haben Sie eine Marktentwicklung mal 10. Dass das in absoluten Zahlen nicht viel ist, wissen wir beide, aber die Wachstumsraten waren natürlich enorm. Wir alle Verleger haben erlebt, dass die Online-Versender plötzlich bei uns Umsatzzuwächse hatten, derweil die stationären Händler stagnierten, Zahlungsschwierigkeiten hatten zum Teil und. Und wir erlebten dann eine beispiellose Krise des Buchhandels und in Teilen dann auch der Verlage, wo im Grunde das Zutrauen auch und insbesondere von Banken, die das Geld anderer Leute verwalten und deswegen besonders vorsichtig sein wollen und wahrscheinlich auch müssen, in diese Branche zurückgingen, Kreditlinien gingen runter, Buchhandlung konnten nicht mehr bezahlen, Pleiten waren die Folge und. Das war schon ein starker Einschnitt und die Frage war, was wird werden aus dem Buch und welche Rolle wird es spielen? Und jetzt kommt was ganz Interessantes, denn viele unserer Annahmen von damals waren einfach falsch. Wir haben uns geirrt, ich habe mich geirrt. Ich habe immer gesagt, Fachbuch, klar, das kann man dann auch, weil man es ja professionell liest, am Bildschirm lesen. Insbesondere damit Bildschirme besser werden. Aber Unterhaltung, da wird man doch nie zu einem Lesegerät greifen, da will man doch zu Hause sein Buch haben. Was ist passiert? Fast diametral das Gegenteil. Die Vielleser, die Leute, die gerne viel lesen, die zur Unterhaltung lieber lesen, als am Fernsehen rumzugucken, die sind in hohem Maße umgestiegen auf Lesegeräte wie den Tolino, laden dort regelmäßig runter und lesen mit großer Begeisterung auf diesen Bildschirmen, die ja zum Teil auch perfekt illuminiert sind, also dass sie abends im Dunkeln lesen können und. Derweil Fachbücher nach wie vor als Fachbuch gebraucht, verkauft und genutzt werden, weil sich die Erkenntnis herausgestellt hat, dass ich im Grunde Unterhaltungslektüre sehr gut am Bildschirm verarbeiten kann, intellektuell, auch emotional. Derweil, wenn ich Sachverhalte, gerade wenn es komplizierte Sachverhalte sind, gut verstehen möchte, dann brauche ich ein Buch zum Vorblättern, Nachblättern, Anstreichen und. Ist das nicht herrlich? Komplett haben wir uns vertan. Und so ist das aber auch mit der Unterhaltungsliteratur, dass wir jetzt feststellen, ja, es gibt einen bestimmten Anteil der Kundschaft, die gerne online lesen. Und es gibt einen bestimmten Anteil, der sagt, ich habe das eine Zeit lang ausprobiert, es gefällt mir nicht, ich mag wieder das echte Buch lesen. Das hat gar nicht mal so viel mit Alter zu tun. Das hat was mit Stilrichtungen, mit Neigungen zu tun. Und dann gibt es natürlich die Leute, die nicht müde werden zu sagen, lieber Verleger, lieber Buchhändler, ich möchte gerne beides haben. Und ich hätte von dir gerne, dass du beides lieferst und mir zu einem Preis das Buch und das E-Book verkaufst. Da sind wir übrigens seitens der Branche auch dran. Wird sicherlich noch einige Zeit gehen. Aber man kann sagen, Buch, das hat seinen Bestandteil in der Gesellschaft, in der Freizeitgestaltung und Buchhandel auch. Natürlich, sie brauchen keinen Buchhandel, um an ein Buch zu kommen. Überhaupt gar nicht. Sie nicht, ich nicht. Aber sie brauchen auch kein Restaurant, um an Essen zu kommen. Und gleichwohl nutzen sie das eine wie das andere. Sie brauchen übrigens auch keine Kerze, um Beleuchtung zu kriegen. Und trotzdem ist der Kerzenmarkt völlig stabil. Und das hat mit dem Verhalten von Menschen, von uns Menschen zu tun, die wir mehr sind als die Summe der Erkenntnisse der Konsumforschung. Wir sind auch Menschen mit Leidenschaft, mit Sehnsüchten, mit Neigungen. Und da gehört der Besuch in einer Buchhandlung einfach dazu. Und deswegen glaube ich, innerstädtisches Leseverhalten, das ist einfach eine Form von gehobener Freizeitgestaltung gebildeter Menschen. Und davon gibt es im deutschen Sprachraum sehr viele und wird es auch in Zukunft immer sehr viele geben. Und für die sind wir da.
In 280 Buchhandlungen, die Sie übernommen haben.
Absolut,
Ihr Haus hat einen Tiefpunkt in seiner Geschichte gehabt, wo es ökonomisch auch schwierig war. Sie haben vorhin daran erinnert, da mussten Sie Buchhandlungen verkaufen, die Herder-Buchhandlungen in Freiburg, in Köln, in Wien. Rom haben Sie nie verkauft. Es gibt auch ein Bild, wo Sie nach dem Kauf von Thalia zurückkehren in die Herder-Buchhandlung, sage ich jetzt mal, in Freiburg. Ja, es war ein sehr privates Foto eigentlich. Der verlorene Sohn kommt zurück, aber nicht wie in der biblischen Geschichte, sondern er kommt reich zurück. Er schickt sich an, diese Familiencharta auszumerzen. Ist da was dran?
Naja, es sind ja verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Zum einen, ja, das war 90er Jahre, war schwierig für uns. Wir haben damals entschieden, dass wir uns aus dem Buchhandel zurückziehen. Ich bin meinem Vater auch heute noch sehr dankbar, dass er den Mut hatte, diese Entscheidung zu treffen. Denn der Buchhandel war derart vor einem Wandel gestanden. Wir hätten das damals aus eigener Kraft nicht geschafft. Und zwar nicht nur wegen der wirtschaftlichen Bedeutung, wir hätten es auch professionell nicht geschafft. Aus der Denke eines Verlegers heraus und eines verlegerisch agierenden Buchhändlers heraus war der Paradigmenwechsel, will sagen der grundsätzliche Wandel im Buchhandel, nicht bewerkstelligbar. Im Nachhinein muss man sagen, wir wären gescheitert und es war richtig, sich strategisch aus diesem Segment herauszuziehen.
280 Filialen in den Städten und Sie sind der Fachmann jetzt für Leselust und Leselaune. Können Sie da auch nochmal von Bartholomä Herder, von dem Gründer von Herder, lernen? Der hatte damals vor, in den Räumen, wo gelesen werden sollte, Freibier auszugeben. Also was wird Thalia machen, damit es wirklich voll wird?
Also zunächst mal, Freibier werden wir vermutlich nicht machen, aber wir werden weitere Buchhandlungen eröffnen. Jetzt gerade Göttingen auf rund 230 Quadratmetern, Lübeck steht an auf 400 Quadratmetern und vieles mehr. Wir werden im Grunde dreierlei machen. Mein Beitrag in dem Ganzen ist der, dass ich sage, Menschen kommen in Buchhandlungen, weil sie gerne lesen. Und das Buch steht im absoluten Mittelpunkt. Und das wird auch so bleiben. Neben dem Buch natürlich in den Buchhandlungen auch die Möglichkeit, den Tolino zu beziehen, unser Lesegerät. Das ist deshalb interessant, weil man dann weltweit, überall wo man WLAN hat, Bücher laden kann. Das nächste ist, dass wir weitere Buchhandlungen eröffnen werden, überall da, wo es nicht genügend Buchhandlungen vor Ort gibt. Bedingt durch die Krise, die wir vor 10 Jahren hatten, gibt es jetzt mittlerweile auch wieder Kleinstädte, die gar keine Buchhandlung haben. Da werden wir wieder hingehen. Wir wissen gut, wie das geht. Ja, und das dritte ist natürlich, Thalia ist ein wichtiger Baustein, ein wichtiger Beiträger zum kulturellen Leben im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, da können wir noch sehr viel mehr bewerkstelligen, gerade dann, wenn der größte Buchhändler mit den Verlagen eng zusammenarbeitet. Das geht auch an allen Ecken und Enden los. Das entwickelt sich sehr gut. Nein, ich bin da enorm zuversichtlich und freue mich sehr, dass dieses gelungen ist und glaube, dass da wirklich Gutes auf uns zukommen wird.
In der Hauptsache bleiben Sie natürlich Verleger des Herder Verlages. Jetzt müssen wir natürlich über einige Ihrer ganz, ganz großen Autoren sprechen. Das sind die Päpste.
Absolut.
Sie haben gleich 2 Päpste im Autorenverzeichnis, wenn man das so sagen darf. Wie waren Ihre Begegnungen?
Naja, es sind eigentlich mehr. Es sind mindestens, also lieferbar dürften derzeit mindestens 5 Päpste.
Also Franziskus Benedikt ist klar.
Franziskus Benedikt, Johannes Paul II., Johannes Paul I., Johannes der 23., Paul der 6. Also diese sind lieferbar, wahrscheinlich aber mehr. Ja, das ist für uns schön. Wir sind gerne Verlag der Päpste. Andere Verlage wollen das ja auch immer wieder sein. Deswegen gibt es mitunter mühsame Prozesse und mühsames Ringen um die Rechte. Aber bislang hat das alles geklappt. Im Herbst werden wir ein Buch herausbringen. Das wird eigentlich ein unschönes Buch sein. Aber gleichwohl machen wir es. Es hat ein Vorwort von Papst Franziskus. Es ist ein Schweizer, Französisch-Schweizer, der als Kind über Jahre Missbrauchsopfer war. Dieses aufgearbeitet hat, religiös aufgearbeitet hat, psychologisch aufgearbeitet hat und den Weg gefunden hat, seinem Peiniger zu vergeben. Pater, ich vergebe euch, wird das Buch heißen, es kommt im Herbst. Er hat die ganze Geschichte Papst Franziskus erzählt und er hat gesagt, dann schreibe ich das Vorwort dazu. Unangenehmes Thema, wir alle wünschten, sowas gäbe es nicht. Weil es aber gibt, werden wir es auch veröffentlichen. Und es ist natürlich typisch für Papst Franziskus, dass er sich dann auch nicht nehmen lässt, im persönlichen Gespräch um Vergebung zu bitten. Nicht, das hat Johannes Paul II. Anders gemacht. Er hat das publikumswirksam getan. Franziskus nimmt sich das Individuum und sagt, kann ich mich jetzt hier bei dir entschuldigen? Können wir uns darüber unterhalten? Und er schreibt das Vorwort dazu. Benedikt übrigens, ganz interessant, vielleicht an der Öffentlichkeit etwas vorübergegangen, war vielleicht der schärfste Befürworter im gesamten Vatikan bei der Aufarbeitung all dieser Fälle. So wie es mir berichtet wurde, war er zunächst erstaunt, als ihm die Dinge vorgelegt wurden, damals noch als Leiter der Glaubenskongregation, weil es ihm so unwahrscheinlich schien, dass Menschen sowas tun können. Es ist ja auch sehr unwahrscheinlich und man will es auch nicht glauben. Hat sich das dann wissenschaftlich bestätigen lassen von medizinischer und psychologischer Seite und sagte, wenn es so ist, dann müssen wir es aufklären. Und möglicherweise war er auch die treibende Kraft hinter Johannes Paul II., der möglicherweise aus seiner Zeit, als er im Kommunismus erlebt hat, dass Kirche sich nach außen schützen muss und dann Fehler vielleicht auch mal besser nicht zugibt, um die Position der Stärke gegenüber dem übermächtigen Kommunismus nicht zu verlieren, der hier vielleicht nicht mit der gleichen Intensität aufgeklärt hätte, wie er das getan hat, weil damals Josef Ratzinger und später Benedikt XVI. Dieses eingefordert hat.
Sie als Verleger haben die Möglichkeit, auch die Kirchenkritiker zu Wort kommen zu lassen. Das geschieht ja im Herder Verlag auch. Das ist eigentlich eine sehr zwiespältige Rolle. Wie geht man damit um? Also wenn wir hören von den Gräulichkeiten im irischen Katholizismus, Sie haben es angesprochen, bei uns in den 50er, 60er Jahren, vielleicht sogar noch in den 70er Jahren in den Kinderheimen. Und wie gehen Sie mit diesen Gegensätzen um? Ich könnte jetzt auch theologische Diskussionen einführen. Hans Küng, der Papstkritiker, dem man auch wiederum nachsagen kann, eigentlich wäre er wahrscheinlich lieber selber Papst geworden und glaubt, dass er der Bessere geworden wäre. Aber institutionell ist er ein Kritiker der Papstkirche,
nicht so sehr
der Bischofskirche.
Und
Sie
machen
das
die Gesamtausgabe.
Genau. Wie passt das alles zusammen?
Ja, hervorragend. Das passt ganz hervorragend deshalb zusammen, weil in der Geisteswissenschaft und Theologie, als auch Philosophie, als auch Pädagogik, sind Geisteswissenschaften. In der Geisteswissenschaft funktioniert Erkenntnis ausschließlich durch die Vernunft. Und die Vernunft geschärft durch den Diskurs. Will sagen, klüger werden kann ich nicht durch mich selbst, nur im Gespräch mit Ihnen. Das ist anders, wenn ich in einer naturwissenschaftlichen Bereich unterwegs bin. Da kann ich Dinge messen, ganz alleine, und kann sagen, jetzt habe ich sie gemessen und daraus habe ich eine valide Erkenntnis gesammelt. Das geht. Im geisteswissenschaftlichen Umfeld muss ich irgendwann meine Erkenntnisse der Diskussion mit Ihnen preisgeben. Preisgeben ist das falsche Wort, ich muss sie zur Diskussion stellen. Und dann müssen wir sehen, was macht nun meine Erkenntnis vor dem Hintergrund Ihrer Kritik. Und da keiner von uns absolute Vernunft besitzt, sondern immer nur ein Teil derselben, kommen dann durch den Diskurs neue Erkenntnisse zutage. Und das heißt, dass ein Verlagsprogramm, das einer bestimmten wissenschaftlichen Richtung, in unserem Fall Theologie oder auch Philosophie, verpflichtet ist, braucht den Diskurs zwischen seinen Autoren, um weiterzukommen. Und deswegen ist es unsere prominenteste Aufgabe, die unterschiedlichsten Standpunkte im Verlagsprogramm zu führen. Und sie müssen einem Kriterium gerecht werden. Sie müssen wissenschaftlich sauber sein. Aber dann gehören sie bei uns mit hinein und dann gehören auch unterschiedliche Standpunkte dazu. Und die Autoren finden das übrigens auch richtig. Denn kein Autor, den wir führen, der nicht genau weiß, dass es dieser Diskurs ist, der dazu führt, dass wir alle weiterkommen. Und deswegen passt das bestens zusammen.
Gilt das Ganze dann auch für den interreligiösen Dialog, nicht nur zwischen den christlichen Konfessionen, sondern auch mit dem Islam? Sie haben den Koran herausgegeben. Warum eigentlich?
Und die Tora?
Ich kann mich an ein wunderbares Buch erinnern, was darüber aufgeklärt hat, wie es bei Abu Said in der Heimat in Ägypten zuging, wo einem klar wurde, das ist ein Buch, das ist, ich glaube, schon 20 Jahre alt.
Abu Said, ja, den Abu hat mein Said, Vater noch ins Verlagsprogramm geholt.
Vater noch, aber das war ein Buch, wo ich gedacht habe, Clash of Civilization, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Die Dörfer waren so unaufgeklärt wie vielleicht die 50er Jahre bei uns noch. Also uns verbindet eigentlich von der Herkunft, oder uns trennt nicht viel, wenn man auf unsere Herkünfte soziokulturell zurückblickt. Und dann kommt die Religion eben dazu. Warum haben Sie den Koran rausgegeben? Und ist der Herder Verlag vielleicht ein Modell zu zeigen, wie soll man damit umgehen? Es gibt immer den Glutkern in jeder Religion, das ist das Abendmahl, der Begriff der Kirche in der katholischen Kirche, das ist die Freiheit des Glaubens bei den Protestanten, wir haben ja Luther, ja. Da will man vielleicht was nicht aufgeben. Aber wie können wir in den Dialog treten und dem anderen signalisieren, wir können trotzdem drüber reden?
Ich glaube, das sind verschiedene Ebenen. Zunächst mal die Frage der Herangehensweise. Gehen Sie mal zurück zu der Zeit, als Deutschland Aggressor war und den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Da gab es, nehmen wir mal an, in Amerika Germanisten. Und die sprachen von Schiller und Goethe. Und dann gab es Politiker und die sprachen von Hitler und Goebbels. Beides war einfach Wirklichkeit und gehörte zusammen. Und oftmals waren es die Germanisten damals, die sagten, es gibt noch ein anderes Deutschland. So ist das jetzt natürlich auch. Wir haben den Islam und kriegen ihn in verschiedenen Formen. Wir haben zum einen das, was in den muslimischen Ländern selbst passiert. Schlimmste Dinge. Bürgerkriege, Christenverfolgung. Menschen werden bei lebendigem Leibe verbrannt. Alles das, was wir im Grunde von unseren Kirchenbildern mit den Märtyrern dachten, dass das mal lange her war. Menschen werden bei lebendigem Leib enthauptet, gesteinigt, werden verbrannt, gegrillt. All das. Laurentius war so jemand, dem dieses widerfahren ist. Das erleben wir jetzt, wenn wir die Zeitung aufmachen. Pakistan, arabische Länder. So, dann haben Sie auf der anderen Seite das Ringen innerhalb des Islams um die Frage, welche sind die richtigen Richtungen. Und dabei kommen jetzt natürlich Theologen zum Vorschein, die oftmals in westlichen Ländern sind. In Deutschland ist das Milad Karimi, der den Koran für uns übersetzt hat. Das ist Muhannad Korchid, beide jetzt an der Universität Münster, die dort im Grunde einen reformierten Islam entwickeln.
Und wichtige Stimmen, aber angefeindet.
Ja, natürlich. Auf der Basis dessen, was sie in der Schrift dort lesen. So, und dann haben sie im Grunde die demografische Entwicklung, wo die arabischen Länder keine Bevölkerungspolitik betrieben haben und der ganze Reichtum, der durch das Öl in einige dieser Länder hineingespült wurde, nicht dazu führte, dass im Grunde die Lebensverhältnisse besser geworden sind, die nun völkerwanderungsähnlich sich auf den Weg machen, um nach Europa zu kommen. Und das alles zusammen gibt eine Gemengelage, die von verschiedensten Seiten her betrachtet werden will. Und da ist das eine, ist der theologische Ansatz. Was ist Islam? Wie versteht er sich? Wie versteht ein moderner Muslim seine Religion? Wie geht er mit dem Satz um, er muss unter bestimmten Umständen seine Frau schlagen? So steht es im Koran. Ich weiß noch, wie lange bei der Übersetzung die Frage war, muss man das so übersetzen, geht es anders? Und der redliche Übersetzer sagte, es steht da so, ich kann es nicht ändern. Das andere ist die politische Frage. Themen, die in den letzten Wochen eine Rolle spielten, bis hin zu Islamgesetzen. Andere Länder sind da schon sehr viel stärker unterwegs. Und das dritte ist die Frage, was heißt das Ganze im Grunde weltpolitisch für die Länder und den Umgang mit ihnen? Und das wiederum finden Sie jetzt alles in unserem Verlagsprogramm. Sie haben auf der einen Seite die theologische Auseinandersetzung mit dem Islam. Es wird jetzt auch noch ein Koran-Kommentar folgen. wo wir im Grunde theologisch aufgearbeitet mit den Professoren der Universität Münster, die das betreiben, hier Koranverständnis betreiben. Sie haben zum anderen die soziologischen Einlassungen. Da geht es um Themen wie ein Buch, das wir vor 2 Jahren veröffentlicht haben, der dschihadistische Aufruf an muslimische Frauen, sich dem Dschihad anzuschließen. Das Ganze herausgegeben von einer in London lebenden Muslima, die das übersetzt hat und soziologisch gedeutet hat. Terror in Allahs Namen und andere Bücher, die wir haben, wo es im Grunde um die empirische sozialwissenschaftliche Herangehensweise geht. Was passiert mit Leuten? Wie radikalisieren sie sich? Und, und. Und das Dritte sind dann die politischen Fragen in Büchern wie Ins Offene, Herausgeberband oder anderes. Wie geht man um mit Migration und wie geht man um mit den Ländern? Ich glaube, dass Europa hier vor der größtmöglichen Herausforderung steht, die es haben kann. Und das wird etwas sein, das uns über die nächsten Generationen hinweg beschäftigen wird. Und insofern ist es auch richtig, wichtig und dringend notwendig, sich hier publizistisch intensiv auseinanderzusetzen.
Und wie frei sind Sie dabei als Verleger? Wie frei können Sie entscheiden? Sie haben in München einen Prozess verloren und Sie mussten in einem Buch Stellen schwärzen. Und das war ein ganz direkter Zugriff von Erdogan über seinen Anwalt in Deutschland auf Ihre Stellen in Ihrem Buch. Es treibt einem doch die Zornesröte in die Stirn.
Ja, natürlich. Zunächst, wie frei bin ich? Sehr frei. Alles, was das Gesetz erlaubt, machen wir und nutzen auch alle Freiheiten, die wir haben. Es gibt ein sehr schönes Lied von Reinhard May, dessen Refrain lautet: Freiheit nutzt sich ab, wenn man sie nicht gebraucht. Die einstweilige Verfügung, auf die Sie ansprechen, die war natürlich schmerzlich. Wir haben eine Autorin, sehr nette und erfolgreiche Autorin, Zineb El-Masra, lebt in Berlin. Und sie hat das Buch geschrieben, Emanzipation im Islam, eine Abrechnung mit ihren Feinden. Und da geht sie nun recht schonungslos um mit der ganzen Frage der Unterdrückung der Frau, der Gleichberechtigung der Frau. Ich gehe mittlerweile so weit, dass ich sage, die Gleichberechtigung der Frau ist im Grunde der Lackmustest der Integration. Und an einer Stelle hat sie etwas geschrieben, einen Zusammenhang hergestellt, der einer bestimmten muslimischen Vereinigung so nicht richtig erschien. Sie hat eine einstweilige Verfügung gegen uns erwirkt. Wir gingen davon aus, dass es zu einer Verhandlung kommen würde, wo die Autorin, wo ihr Anwalt, wo wir natürlich, den Fall darstellen können. Das ist alles nicht erfolgt. Es gab einfach eine eidesstattliche Erklärung von der anderen Seite. Und damit haben wir ohne Verhandlung diese einstweilige Verfügung bekommen. Das hieß für mich, Bücher zurückholen. Das tut weh. Dann neue Bücher drucken mit geschwärzter Stelle und neu ausliefern. So, da muss man gelegentlich durch. Wir würden das wieder tun. Die Frage war, warum geht der nicht in die zweite Instanz? Da muss ich dann sagen, wenn schon die erste Instanz derart einfach, nämlich einfach durch eine eidesstattliche Erklärung zu handhaben ist, warum sich die zweite Instanz antun, dann gibt man lieber an der Stelle zu, dass hier ein Urteil gefällt wurde, von dem man sagen muss, ich akzeptiere es halt. Der entscheidende Teil ist, und das werden wir lernen müssen, wir erleben jetzt, dass unser Land auch beeinflusst wird aus islamischen Ländern heraus. Sie sprachen vorhin vom Kulturkampf, ganz interessante Parallele. Wir erleben, dass Leute sich fragen, was wird hier gepredigt? Wir erleben, dass wir sind zu ausländischen Staatschefs, bislang einer, der deutsche Gerichte bemüht werden, um hier gängige Formen der freien Meinungsäußerung zu maßregeln. Da ist die ganze Gesellschaft aufgerufen. Wir für unseren Teil würden morgen früh wieder genauso handeln und werden auch in Zukunft die Dinge so aufschreiben, wie unsere Autoren sie uns mitgeben.
Sie waren in Japan, Sie haben Japanologie studiert. Mhm. Warum Japan?
Japan hat mich begeistert. Ich war ja in England auf der Schule, 3 Jahre lang, und hatte dort viele Chinesen, mit denen ich eines gemeinsam hatte. Wir waren Ausländer und das hat uns irgendwie verbunden. Dann habe ich nach meiner Zeit in England eine Asienreise gemacht, 3 Monate lang, viele Länder besucht und auch Japan, wo ich aber nur sehr wenig Leute kannte. Da fiel mir auf, dass ich dieses Land überhaupt gar nicht verstanden habe. Singapur, Taiwan, Hongkong. Ich hatte auch Leute gefragt, ob ich mal bei Ihnen in der Firma, ich hatte mich dort extra vorgestellt, ein Praktikum machen kann. Und die Chinesen sagten ja oder nein. Und wenn sie ja sagten, dann zückten sie den Kalender und wollten wissen, wann ich komme. Und ich sagte, Moment, erstmal muss ich noch meinen Wehrdienst machen und dann schauen wir weiter. Und die Japaner saßen mir so gegenüber, meistens 3, und sagten, oh, interessant, ne? Oh, interessant. Sag ich, ja, sehr interessant, aber wie sieht es denn aus mit meinem Praktikum? Oh, interessant, ne? So, und das habe ich 3-4 Mal gefragt und irgendwann wusste ich, das war die Antwort. Und so ging es mir an vielen und verschiedenen Stellen und so kam ich irgendwann nach Rückkehr zum Ergebnis, das willst du mal studieren. Zunächst mal dachte ich nur an 1 Jahr und habe aber dann bis zur Zwischenprüfung in Tübingen das gemacht. Und zu dieser Zeit hat Freiburg die Städtepartnerschaft mit Matsuyama geschlossen. Und so rief ich von Tübingen an und fragte, ob wohl auch ein Tübinger Student nach Japan gehen könne im Rahmen der Städtepartnerschaft. Und das wurde sehr unterstützt vom Rathaus, fand ich damals ganz beeindruckend. Und so gelangte ich im September 1989 an die Universität, an die Matsuyama-Universität, mit einem Schreiben des damaligen Oberbürgermeisters Böhme, welches ich dem Bürgermeister in Matsuyama überreichen durfte. Und der wiederum fragte mich, ob er irgendwas für mich tun könne. Ich sagte, ja, wenn Sie mich so fragen, sehr gerne, möglichst viele Kontakte, damit ich Leute kennenlerne. Und das hat er wörtlich genommen. Und so bekam ich in meinen ersten 3 Monaten irgendwie jede Woche 2 Termine vom Rathaus in Matsuyama vermittelt und landete also bei IHK und bei Rotary. Ich landete bei Lions und bei der Vertretung der, ich weiß nicht, Fischereiindustrie und überall. Hochinteressant für mich, weil ich einen Einblick genommen habe in die Gesellschaft, den ich so gar nicht bekommen hätte. Da auch in Matsuyama damals kein Mensch Englisch sprach, kam ich relativ schnell voran mit meinen Sprachkenntnissen und hatte sicherlich eines der spannendsten Jahre, die man so als junger Mensch haben kann.
Nun haben Sie ein ganz besonderes Projekt vor, nämlich Gedichte der Kaiserin Michiko.
Genau.
Die möchten Sie in Ihrem Verlag übersetzen und herausgeben. Übersetzen Sie selber?
Nein, natürlich nicht. Die Übersetzung macht mein früherer Professor, Professor Panzer, jetzt an der Universität, jetzt in Wien, Emeritus. Das Ganze wird dann wiederum zurückgegeben an die Universität in Tokio. Dort wurde es dann aus dem Deutschen nochmals von unabhängigen Experten ins Japanische rückübersetzt, um zu überprüfen, ob die Übersetzung wohl auch genehm sei. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Als damals dieses schreckliche Erdbeben in Japan war und die Flutwelle, da war ich natürlich wie viele andere auch sehr betroffen und auch betrübt und dachte, irgendeinen Beitrag will man ja doch auch hier leisten. Ich las dann in der Zeitung, dass die japanische Kaiserin Trauer- und Trostgedichte geschrieben hat und versuchte nun, mich telefonisch heranzuarbeiten an irgendjemanden, den ich kenne, der den Kaiserhof kennt, damit wir da einen Kontakt hinbekommen. Das ging dann allerdings einige Jahre und irgendwann fand ich also einen pensionierten Beamten des Kaiserhofs und der war so freundlich, den Kontakt herzustellen. Mittlerweile sind noch mehr Jahre vergangen und auch noch immer nicht liegt das Buch uns vor, auch wenn die Übersetzung fertig ist. Aber jetzt ging es noch darum, den Einband nochmals anzuschauen. Also ich bin gespannt, wann es kommt. Eigentlich war es vorgesehen für diesen Frühling.
Aber die Gedichte liegen vor, Sie können Japanisch und es wäre schön, Sie würden uns auf Japanisch und dann auf Deutsch, die deutsche Übersetzung, einmal vortragen und vielleicht finden Sie ja etwas, was zu Ostern, zum Frühling passt.
Ja, es sind verschiedene Gedichte. Kaiserin Michiko hat sich für die Gedichtform der Waka entschieden. Haiku sind etwas kürzer, Waka sind etwas länger. Und ihre Gedichte gehen oftmals zu rein atmosphärischen Dingen, aber sie gehen auch zu politisch-historischen. Und eines, das uns vielleicht am meisten ins Nachdenken bringt, ist ihr Gedicht zu Hiroshima. Auf Deutsch übersetzt heißt es etwa 50 Jahre nach der Bombe fallen auf den Boden von Hiroshima still und sanft Regentropfen nieder. Heute aber erfüllt des Regens Duft den Ort. Auf Japanisch klingt das dann etwa so. Shibaku 50 年 Hiroshima no chi ni Shizuka ni mo ame furi sosugu ame no ka no shite. Die japanischen Gedichte, Haiku wie Waka, leben im Grunde sehr schön von einer Art, Dinge anzudeuten und dem Leser, der Leserin die Interpretation selbst zu überlassen.
Ostern ist kein japanisches Fest, aber Frühlingsfeste gibt es in Japan, die sicher gut zu unserem Osterfest passen.
Naja, das schönste japanische Frühlingsfest sind natürlich die Kirschblüten. Nicht, wenn die Sakura, wenn die Pflaumen blühen. Kirschblüte, das ist Hanami. Das ist, wenn man die Blumen anschaut. Ich glaube, man würde sich gegenseitig sowas wünschen wie Yoi Hanami oder Yorokobimashou oder irgendwie so würde man sich wohl gemeinsam freuen.